Auch einen schönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir wollen nochmal kurz still werden. Ich möchte mit euch einen Liedvers beten. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Druck und Schein, gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Amen. Ja, liebe Gemeinde, heute ist der Sonntag in Vocavit. Und das ist der erste Sonntag in der Passionszeit. Ja, die Passionszeit, das wissen wir, das ist die Zeit, in der wir an das Leiden und an das Sterben unseres Herrn Jesus Christus auch in diesem Jahr wieder erinnert werden. Die Passionszeit hat ja am vergangenen Mittwoch begonnen und in Vocavit geht ja auf Psalm 91, und zwar Psalm 91, den Vers 15 zurück. Da wird Gott zitiert, der dem Psalmbeter sagt, er ruft mich an. Also Gott sagt, der Psalmbeter ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Der Psalmist hat also zu Gott gerufen. Und im Alten Testament lesen wir von einem Menschen, der voller Verzweiflung ist, der total am Ende ist und in dieser Verzweiflung zu Gott ruft. Das war Hiob. Und der Predigttext für heute steht in Hiob 2, die Verse 1 bis 13. Also das gesamte Kapitel 2 aus Hiob. Ich lese aus der 2017 revidierten Luther-Übersetzung. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er ist in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb! Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Ja, soweit der Text, um uns das vorstellen zu können, möchte ich sagen, wir haben es hier mit 2 Ebenen zu tun. Die eine Ebene ist die obere Ebene, der Himmel. Hier sind Gott und hier sind die Gottessöhne. Und ihnen gegenüber steht der Satan. Die zweite Ebene, das ist die Ebene, auf der wir uns hier auch befinden, die Erde. Und hier auf dieser Erde waren Hiob, hier waren seine 3 Freunde und auf dieser Ebene war seine Frau. In Hiob 1 wird uns geschildert, wer denn dieser Hiob eigentlich war. Hiob war sehr wohlhabend und er hatte eine große, offenbar auch glückliche Familie. Hiob stammte aus dem Lande Uz. Es ist nicht genau erwiesen, wo dieses Land Uz war. Einige ordnen es ein, irgendwo in Mesopotamien, andere wieder am südlichen Zipfel des Toten Meers, aber genau wird uns das also jetzt nicht gesagt. Dieses Land Uz, egal wo es gewesen ist, muss ein sehr fruchtbares und ergiebiges Land gewesen sein, wo nämlich der Hiob sehr viele Ländereien hatte. Er hatte Ländereien, das heißt, er betrieb auch Landwirtschaft und neben dieser Landwirtschaft hatte er auch große Viehherden. Und im gleichen Kapitel wird allerdings berichtet, dass Hiob durch Äußerlichkeiten, nämlich durch Naturkatastrophen, durch feindliche Angriffe und auch durch persönliche Schicksalsschläge wirklich all das, all seinen Wohlstand verloren hatte. Seine Kinder waren im Haus des Erstgeborenen und das ist jetzt wirklich der erste Schicksalsschlag gewesen. Sie waren im Haus des Erstgeborenen, also des ältesten Sohnes von Hiob, versammelt. Und sie waren beim Feiern. Es ist nicht überliefert, was der Anlass des Feierns war, aber sie waren wirklich fröhlich miteinander. Und plötzlich kam ein gewaltiger Sturm, der so gewaltig war, dass er das ganze Haus zerstörte und sie alle unter sich begrub. Wenn wir das so hören, denken wir an die Gegenwart und das, was jetzt in Syrien und im Süden der Türkei passiert ist. Sie sind unter dem Haus regelrecht verschüttet worden. Auf der Erde, also auf der Ebene, wo sich Hiob bewegte, hatte er jetzt nur noch seine Frau und, wie uns im Text berichtet wird, seine 3 Freunde. Trotzdem sagte er, der Herr hat das, was er hatte. Der Herr hat es gegeben. Und der Herr hatte die vielen Besitztümer, alles, was Hiob hatte, genommen. Und trotzdem sagt er, der Name des Herrn sei gelobt. Und trotz dieser großen Schicksalsschläge hält Hiob einfach am Lobe Gottes fest. Betrachten wir jetzt die einzelnen Personengruppen näher. Bleiben wir in der oberen Ebene. Da ist Gott von Gottes Söhnen umgeben. Im Grunde genommen wissen wir Menschen ja gar nicht, wie es in der Umgebung Gottes, also in dieser oberen Ebene, eigentlich aussieht. Und Theologen vermuten bei den Gottessöhnen, bei diesem Ausdruck Gottessöhnen, dass es sich dabei, um es wieder menschlich auszudrücken, um so etwas wie Gottes Hofstaat handelt. Nach unserer Vorstellungswelt, und die ist ja vergleichsweise doch recht bescheiden, könnten das Engel sein. Denn leibliche Geschwister Jesu sind es allerdings nicht. Und im Alten Testament wird ja von den Bewohnern Israels, auch von den Söhnen Israels gesprochen oder von Kinder Israel. So heißen die Bewohner des Himmels eben Gottes Söhne oder Gottes Kinder. Ja, dann tritt auf der himmlischen Ebene jetzt noch eine Person in Erscheinung. Diese Person, die können wir dem Himmel so gar nicht zuordnen. Satan. Er ist da. Er mischt sich, wie wir in Vers 1 gleich lesen, ganz einfach unter die Gruppe der Gottes Söhne. Wir setzen Satan ja mit Teufel gleich. Und da entsteht bei uns ein Bild, das die mittelalterliche Malerei im Grunde genommen in uns festgeschrieben hat. In der mittelalterlichen Malerei, aber auch später, auch bei Chagall ist es manchmal noch so, und der lebte ja im 20. Jahrhundert. Der Teufel wird als hässliche Kreatur beschrieben, mit zwei spitzen Hörnern und einem Schwanz. Aber das hebräische Wort Satan bedeutet allerdings etwas ganz anderes. Es bedeutet, um es direkt zu übersetzen, Ankläger. Und darüber können wir uns schon jetzt wesentlich mehr vorstellen. In unserem abendländischen Rechtssystem, Ankläger, da verstehen wir ungefähr das, was heute ein Staatsanwalt bedeutet. Ein Ankläger, der Staatsanwalt, klagt im Namen des Staates irgendein Vergehen an. Dieser Ankläger, diesen Ankläger fragt auf der oberen Ebene Gott jetzt, was er denn jetzt so auf der Erde so zu tun hatte, wo er da seine Klage so geführt hat. Er fragt ihn ganz konkret nach seinem Knecht Hiob. Ist denn der Hiob immer noch so fromm? Ist der Hiob immer noch so rechtschaffen wie früher? Das Wort noch, immer noch, das rührt nämlich aus Hiob 1 her, wo Satan, wo dieser Ankläger behauptet bzw. vermutet hatte, dass es mit dieser Frömmigkeit des Hiobs sicherlich ganz schnell aufhören würde, wenn er so ziemlich alles verloren hätte. Im vorangegangenen Kapitel 1 wird, wie jetzt schon erwähnt, beschrieben, was Hiob alles verloren hatte. Seine Arbeitstiere sind weg. Die aus Saba, die haben sie und die Knechte überfallen und umgebracht. Landwirtschaft, um seine Familie und sein Personal zu ernähren, ist jetzt nicht mehr möglich. Die Arbeitstiere sind ja nicht mehr da. Und dann kam das Nächste. Feuer Gottes, vermutlich ein Blitzeinschlag, hat nämlich nicht nur Hiobs Schafe, sondern auch die sie hütenden Knechte, also auch die für die Schafe verantwortlichen Menschen, verbrannt. Ja, und damit ist jetzt auch keine Viehzucht mehr möglich. Dann kamen die Chaldäer. Sie haben seine Kamele geraubt und auch wieder die Menschen, die mit den Kamelen zu tun hatten, beschäftigt waren, umgebracht. Kamele sind im Orient die wichtigsten Lastenträger. Transportieren kann Hiob also auch nichts mehr. Ja, all das, womit er gearbeitet hat, was ihn zu Wohlstand gebracht hat, war jetzt weg. Schließlich trifft es seine Familie. Ein Sturm zerstört das Haus von Hiobs Erstgeborenen. Alle seine Kinder, die dort gemeinsam gefeiert haben, sie kommen um. Etwas hat der von Verlusten jetzt wirklich schwer gezeichnete und geplagte Hiob aber immer noch. Hiob lebt noch und Hiob ist immer noch gesund. Haut für Haut ist eine orientalische Redewendung, die aus dem Handel mit Tierhäuten herrührt. Tierhäute waren stabil, Tierhäute sind wasserfest, das war nämlich Leder. Und Leder, das wissen wir heute noch, war und ist auch heute noch ein notwendiger Rohstoff, zur Herstellung von Behältnissen. Das war nämlich damals ganz wichtig. Man hatte ja noch keine Gläser und auch Kleidung. Wer viele Tierhäute besaß, der konnte sich dafür immer wieder andere kostbare Güter, kostbare Dinge eintauschen. Sie waren so etwas wie eine zweite Währung. Ja, eine Währung. Hier geht es also um ein Geschäft, das Gott und der Satan machen wollen. Das Satan mit Gott machen will. Gott erlaubt daraufhin dem Satan, diesem Menschen Hiob regelrecht im wahrsten Sinne des Wortes zu Leibe zu rücken. Er darf ihn nur nicht umbringen. Sein Leben darf er ihm nicht nehmen. Aber all das andere, was möglich ist, darf er mit dem Leib, mit dem Körper des Hiobs tun. In Vers 6 heißt es, der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er ist in deiner Hand, doch schone sein Leben. Gott will Hiobs Frömmigkeit testen. Das geht eben nur, wenn Hiob am Leben bleibt. Eigentlich wollen beide die Frömmigkeit testen, aber nur unter der einen Bedingung, Hiob soll am Leben bleiben. Ja, jetzt kommt das, was eigentlich zu erwarten war. Jetzt wird Hiobs Gesundheit angegriffen. Er bekommt eine fürchterliche, kaum zu beschreibende, an unseren Werten zu definierende Hautkrankheit. Böse Geschwüre schmerzen ihn. Sie verunstalten ihn. Und das nicht nur an einer Stelle, sondern wirklich am ganzen Körper, von oben bis unten. Offenbar sind es Furunkel. Wer so etwas schon mal hatte, der weiß, dass Furunkel nur dann aufhören zu schmerzen, wenn man den Druck aus den Furunkeln rausnimmt, wenn man sie, wie der Chirurg sagt, eröffnet, also aufschneidet. Nur Asche, dieses staubende Pulver, kann die Bildung des immer wieder neu entstehenden Sekretes vielleicht ein kleines bisschen neutralisieren. Ein kaum zu beschreibendes und unvorstellbares Leiden. Und auf der unteren Ebene der Erde rückt jetzt eine andere Person in Hiobs Leidensweg hinein. Sie ist ja auch noch da, das ist Hiobs Frau. Und sie empfiehlt ihm jetzt ganz lapidar, rücke ab von deiner Frömmigkeit, fluche Gott und stirb. Trotz der hohen Verluste auf allen Gebieten und seiner peinigenden Krankheit bleibt Hiob aber stark. In Vers 10 lesen wir, wie Hiob reagiert. Hiob kritisiert seine Frau mit den Worten, du redest, wie die törichten Frauen reden. Töricht. Das wird im Wörterbuch beschrieben als unklug, unvernünftig, dümmlich, einfältig. Im Kreuzworträtsel wird mit dem Begriff törichte Frau das Wort Närrin gefragt. Die Torheit seiner Frau begründet Hiob mit der Frage, die zur Kernaussage des zweiten Kapitels wird, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Hiob hat in seinem bisherigen Leben wirklich sehr viel, unbeschreiblich viel Gutes empfangen. Er lebt im Wohlstand. Er hat eine große, glückliche Familie. Er ist gesund. All diese Güter, all diesen Wohlstand hat er empfangen von Gott. Hiob hat das Gute von Gott angenommen. Deshalb haben wir Gutes empfangen von Gott. Uns Menschen wird es viel zu selten bewusst, dass wir so viel Gutes von Gott empfangen haben. Allein, dass wir absolut oder relativ gesund sind, das ist doch ein Geschenk Gottes. Allein, dass wir im Frieden leben, ist doch etwas Gutes, das wir nicht aus uns allein bewirkt haben. Jetzt, wo wir wissen, dass in Europa irgendwo ein Land ist, wo alles andere als Frieden herrscht, müssen wir uns wirklich einmal wieder daran erinnern, der Frieden auch in unserem Land ist uns von Gott geschenkt. Und das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Hiob hat viel Böses empfangen. Hiob hat Verluste erlitten. Beruflich ist alles weg. Fast seine ganze Familie kommt um. Er ist von schwerer Krankheit gezeichnet. Aber all das nimmt Hiob ganz bewusst aus Gottes Hand. Diese Frage, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Ja, die hat sich doch sicherlich jedem, der auf dem Weg der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus ist, bestimmt schon einmal gestellt. Vielleicht auch schon im persönlichen Bereich. Und verbunden ist damit immer wieder die wirklich gestellte Frage, warum lässt Gott das Böse zu? Eine Antwort auf diese Frage können wir aus unserer bescheidenen Sichtweise vieler Dinge und Probleme wirklich gar nicht geben. Wir aus uns heraus, wir bleiben immer wieder in dieser Frage stehen, in dieser Frage hängen. Aber wir glauben an unseren Herrn und zum Glauben gehört einfach Vertrauen. Der Glaube vertraut sich Gott an. Und dieses Vertrauen, das ist möglich, das gilt für alle Lebenslagen. Das gilt für das Gute und das Böse. Wir haben bestimmt nicht in jeder Lebenssituation die Kraft, alles was kommt, getrost, ganz getrost aus Gottes Hand zu nehmen. Und dieses ganz getrost aus Gottes Hand zu nehmen, das geht auch Hiob so. In den folgenden Kapiteln des Buches Hiob lesen wir, wie er Gott manchmal regelrecht bedrängt und auch manchmal vor Gotteslästerung nicht Halt macht. Letztendlich hadert er nicht über, sondern mit Gott zusammen. Er hadert gemeinsam mit Gott. Wir bleiben auf der unteren Ebene. Hier besuchen Hiob seine drei Freunde, Eliphas, Bildad und Zophar. Ja, sie sind bestimmt keine Mediziner oder ausgebildete Seelsorger oder Psychotherapeuten. Sie besuchen Hiob. Und was tun sie? Sie schweigen mit Hiob. Sie haben keine guten Ratschläge oder Rezepte parat. Sie schweigen einfach. 7 Tage und 7 Nächte. Wenn wir uns das überlegen, wie schwer es uns fällt, manchmal auch nur eine Stunde zu schweigen, ist das eine wirklich bewundernswerte Form des Mitleids mit Hiob. Damit tun die drei Freunde das, was man für Freunde in Not immer tun kann. Oft gibt es auch in unserer Umgebung Not, die so schwer ist, dass sie sowieso einfach nicht mit Worten zu heilen oder zu lindern ist. Manchmal geht es doch uns genauso. Wir müssen gestehen, uns fehlen die Worte. Etwas außer Schweigen dürfen wir trotzdem tun. Wir dürfen beten. Und diese Möglichkeit des Gebets, die ist uns auch gegeben, wenn wir wirklich mit unseren Worten am Ende sind. Beten dürfen wir. Hiob 2 wird in diesem Jahr in der Passionszeit als Predigttext vorgeschlagen, als Predigttext zu dem Evangelium, das wir heute schon gehört haben, praktisch im Vergleich. Man vergleicht nämlich den leidenden Hiob mit den Leiden unseres Herrn Jesus Christus. Und in der Passionszeit soll uns wirklich das Leiden unseres Herrn Jesus bis zu seinem qualvollen Tod am Kreuz wieder ganz bewusst in Erinnerung gerufen werden. Jesus ist für uns diesen schwersten aller Wege gegangen. Andere vergleichen die Haltung Jesu Christi, das ist jetzt eine Sichtweise, mit der Haltung der Freunde Hiobs. In der Gestalt seines Sohnes, Jesus Christus, kommt nämlich Gott selbst in unsere Welt. In eine Welt, wie wir sie aktuell wieder erleben. In eine Welt, wo uns das Verständnis für viele Dinge und Ereignisse und Gegebenheiten wirklich einfach fehlt. In eine Welt mit Krieg und Katastrophen. In eine Welt mit so viel, unendlich viel Leiden und Tod. Aber in Gestalt unseres Herrn Jesus Christus sitzt Gott selbst mit uns, wie Hiob, auf dem Haufen heißer Asche. Vertrauen wir Gott, dass er wirklich alles fest in seiner Hand hat. Amen. Ich möchte mit euch beten und ich darf euch bitten, soweit möglich dazu aufzustehen. Treuer Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Himmlischer Vater, du hast uns mit Hiob gezeigt, dass es sich lohnt, an dir zu bleiben und dir zu vertrauen. Um diesen Glauben, um dieses Vertrauen wollen wir dich auch für uns jetzt ganz persönlich bitten. Herr Jesus Christus, lass uns in dir sein. Lass uns in dir sein und lass uns in dir bleiben. Lass uns in dir bleiben, seien es gute, aber auch schlechte Zeiten, die auf uns zukommen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, am Kreuz gestorben bist, dass du uns damit von der Macht des Bösen erlöst hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns durch das Vergießen deines teuren Blutes, dass du uns damit wirklich von allen Sünden reingewaschen, gereinigt hast. Lass uns das jetzt wirklich in der Passionszeit wieder ganz bewusst werden. Amen.